Literaturhaus Bremen, der Podcast.
Und damit herzlich willkommen zum Literaturhaus Podcast Bremen. Mein Name ist Jonas Dahm und ich freue mich sehr, dass ich heute mit Katharina Polajan sprechen kann. Liebe Katharina, vielen, vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr.
Freue mich auch. Danke für die Einladung.
Wir wollen über deinen Roman Goldstrand sprechen. Der erzählt eine Familiengeschichte, die ganz Europa und ein ganzes Jahrhundert spannt. Und wenn wir diesen Roman lesen, dann liegen wir auf der Couch, da liegt der Protagonist Eli, ein alternder Filmregisseur, der diese Familiengeschichte seiner Therapeutin, seiner Doktoressa erzählt. Was hat dich so interessiert an diesem therapeutischen Setting? Was erlaubt dir das fürs Erzählen?
Ja, meine Doktoressa ist jetzt auch keine, ich würde mal sagen, keine authentische Therapeutin. Die macht ja ganz abstruse Dinge. Also mal hört sie zu, dann geht sie mal raus und dann kommt jemand anders und stört die Sitzung. Das ist natürlich jetzt für eine Therapie etwas, also es hat überhaupt gar keine Authentizität. Und ich habe mir immer so ein bisschen vorgestellt, dass sie eigentlich eine Art nicht König Schahriar, sondern Königin Schahriar ist, also aus Tausend und einer Nacht. Er erzählt, damit er nicht getötet wird, damit er sich nicht auflöst. Und das ist ein bisschen gebraucht, er sie zur Selbstvergewisserung. Also er erzählt, damit er nicht verschwindet, damit er sich zusammensetzt, damit er seine Erinnerungen einfasst. Und dazu braucht er, glaube ich, diese Doktoressa. Und dann ist, ich meine, es gibt bei Freud gibt es den Familienroman. Das heißt, dass die Narration in der eigenen Geschichte ist natürlich immer schon ein großes Thema in der Literatur gewesen und in der Psychoanalyse. Und daraus folgen natürlich immer die Fragen, wie wahrhaftig ist das, was man auf der Couch eigentlich erzählt? Wie tief lässt man der Erinnerung ihren Lauf? Also wie inwieweit glaubt man sich selber mehr, wenn man zum Beispiel ein Gegenüber hat? Also wenn es diese Therapeutin gibt, und das Interessante bei der Psychoanalyse ist ja auch, das ist ja im Grunde genommen wie so ein Gefäß, weil meistens sagen die ja nichts, also die Analytiker und die Analytikerinnen. Und deswegen ist es, für mich war das einfach als literarische Situation interessant, dass er zweimal die Woche jemanden aufsucht und eigentlich sein Leben fabuliert. Und eine Zeugenschaft hat.
Diese Geschichte, die er da erzählt, die spielt am Goldstrand in Bulgarien, sie spielt auch in Rom. Kannst du uns einmal durchführen, was erzählt er da eigentlich seiner Doktoressa?
Na, es beginnt in Odessa und es geht um seinen Vater, der damals als sechsjähriger Junge mit auf einem Boot war. Seinen Vater hat er aber nie kennengelernt, weil seine Mutter, also es wird jetzt, es klingt das so ein bisschen immer, wenn man über diesen Roman spricht, denkt man wirklich, man hat irgendwie so ein 1000-Seiten-Werk vor sich liegen, aber, und es klingt so kompliziert, aber ist es gar nicht so kompliziert. Auf jeden Fall, Eli hat seinen Vater nie kennengelernt, weil seine Mutter Francesca aus Rom in den 60er Jahren zufälligerweise im kommunistischen Bulgarien gelandet ist und dort eine Liebschaft hatte und schwanger wieder zurück nach Rom gekommen ist. Und das heißt, es in Elis Leben gab es diese große Abwesenheit des Vaters. Und da seine Mutter ihm nie irgendetwas über seinen Vater erzählt hat, hat er versucht, auf verschiedenen Wegen sich diesen Vater zu imaginieren. Also er hat versucht, ihm Leben einzuhauchen, was ihm natürlich nicht gelungen ist. Aber was er da auf dieser Couch erzählt, ist, er beschreibt einen Ort, an dem er noch nie gewesen ist. Das ist dieses sozialistische Bulgarien, der Goldstrand, was in den 60er Jahren für Verheißung stand, für Urlaub, für alle mit Meerblick und also im Grunde genommen es ist ein utopistischer Ort und es ist auch ein Ort der uneingelösten Versprechen, also das, was was man dort versprochen hat, ist nicht eingelöst worden. Also der Sozialismus ist zusammengebrochen. Viele Länder ehemalige sozialistische Länder sind natürlich nach dem Zusammenbruch in diesem Turbokapitalismus einfach versunken. Und das ist auch etwas, was in Bulgarien passiert ist. Und was mich dann interessiert hat, ist diese Brücke. Also man hat irgendwie Rom als Wiege Europas, ja, also oder als vermeintliche Wiege Europas immer dem Untergang geweiht. Und dann hat man diesen sozialistischen Ort Goldstrand, der irgendwie nach Gold, nach Verheißung, nach Piraterie, nach Abenteuer klingt. Und diese beiden Orte könnten eigentlich nicht unterschiedlicher sein. Aber trotzdem gibt es in einem Leben, und das ist das Leben von meinem Protagonisten Eli, er vereint den Osten und den Westen in sich. Und das fand ich interessant. Also man hat irgendwie einen Sehnsuchtsort im Osten, den Goldstrand, damals auch Odessa auch. Und Rom, auch ein Sehnsuchtsort für viele Menschen, nach wie vor seit 3000 Jahren.
Du schreibst über Rom diesen wunderbaren Satz, der Mensch hetzt und strebt, findet sich aber für die Dauer der Mittagspause damit ab, dass alles Eilen und Streben vergeblich war. Was ist deine Beziehung zu Rom?
Na, ich hatte ja dieses große Glück, das Villa Massimo-Stipendium zu haben, 23/24. Das heißt, ich durfte da ein Jahr leben mit meiner Familie. Und Marguerite Duras hat mal gesagt, dass Rom ist wie so, man ist völlig überwältigt irgendwann mal und dann schnappt die Falle aber irgendwann mal zu. Also diese ganze Schönheit ist etwas, was plötzlich auf einen wieder zurückfällt. Und so habe ich das auch ein bisschen empfunden. Das ist so diese Steine, die da rumstehen und überall, also egal wo man hinkommt, man stolpert ja immer über die Geschichte Roms. Die zeigen einem natürlich auch immer die eigene Unzulänglichkeit. Also, dass man klein ist und dass man gegen diese Geschichte von 3000 Jahren fast einfach ein Nichts ist, ein Lufthauch in der Geschichte. Und das ist in dieser Dialektik zwischen Ewigkeit und Endlichkeit habe ich das als interessanten, aber auch durchaus morbiden Ort empfunden. Also für mich war das jetzt nicht nur so die reine, ach, dieses schöne Rom und Dolce Vita und das ganze Zeug, das fand ich kitschig. Mich hat dieses Morbide an Rom eigentlich interessiert.
Es gibt ja drei Frauenfiguren in Elis Leben. Das ist seine Tochter, seine Mutter und seine Doktoressa. Er rennt ja auch eigentlich zu allen dreien und will irgendwie immer was von denen, Unterstützung oder Identität. Aber so ganz, das können die ihm natürlich am Ende auch nicht geben.
Ja, sie wollen es auch nicht. Also ich glaube, das ist auch etwas, dass sie wollen es einfach auch nicht. Weil Francesca ist hat es geschafft, sich von ihrer faschistischen Familie zu emanzipieren. Sie hat allein gelebt, hat sich immer unabhängig gemacht. Die Tochter hat sich unabhängig gemacht. Nur er klebt in diesem Haus. Ja, er zieht nicht aus. Und er will immer irgendetwas von diesen Frauen. Also er will etwas von der Dottoressa, er will etwas von seiner Mutter, er will etwas von seiner Tochter. Und man könnte meinen, er ist ein armes Würstchen, aber das ist er nicht. Also ich mag ihn wirklich gern. Und er tut mir auch leid. Und ich glaube, dass er am Ende sich doch auf eine Art emanzipiert.
Könnte man sagen, dass beide Figuren, also die Mutter und die Doktoressa, für eine Spannung stehen zwischen der Suche nach der eigenen Herkunft, der Psychoanalyse und dann auch der Emanzipation davon zu sagen, weil die Mutter hat sich ja gelöst von der ganzen Familiengeschichte ein Stück weit. Seine Doktoressa, wo wir immer noch nicht ganz wissen, ob das eine Therapeutin ist, also sie tut ja tatsächlich abstruse Dinge, sie leitet ihn auch zum Rauchen zwischendrin oder versucht es zumindest. Die Mutter sagt dagegen dann so Sachen wie, es ist alles nicht so wichtig. Also Elis ganzes Erzählen, das scheint ihr ein bisschen im Grunde zu selbstbezogen zu sein. Ist das so ein bisschen der Kampf zwischen der Emanzipation von der eigenen Herkunft und dem Wühlen, dem Suchen danach?
mit diesem Spannungsfeld zwischen der Dottoressa und der Mutter. Das ist ja interessant, also weil es ist natürlich, versucht Eli sich einerseits zu emanzipieren, gleichzeitig tut er genau das Gegenteil. Also was er in seinem Leben tut, und das ist natürlich auch eine Form von Überhöhung in dem Roman, weil wenn man so will, ist das ein sehr feministischer Roman. Also man hat es hier mit drei sehr starken Frauen zu tun. Also das ist die Mutter, das ist die Tochter und das ist diese Dottoressa. Und dann liegt der Mann auf der Couch und versucht irgendwie sich zusammenzusetzen, damit er eben nicht verschwindet und ist in diesem Dreieck dieser drei Frauen gefangen. Und das ist mir dann nach dem Schreiben eigentlich so bewusst geworden. Ja, ich finde, das ist feministischer Text. So habe ich den gar nicht angelegt, aber am Ende ist das so.
Bei mir hat es sehr lange gedauert, bis ich gemerkt habe, das muss jetzt gar nicht unbedingt an sich die Familiengeschichte sein. Also diese behauptete Authentizität muss da gar nicht stattfinden, sondern er erzählt ja auch von Film und man weiß manchmal nicht genau, ist das jetzt ein Film? Ist das jetzt sein Leben, was er erzählt? Würdest du sagen, Eli ist ein nicht vertrauenswürdiger Mensch oder er ist ja einfach ein sehr guter Erzähler?
Ich glaube beides. Also ich glaube, erstmal ist er jemand, der eine unbedingte Liebe zur Kunst hat und zum Film und zur Erzählung und ich glaube, vertrauenswürdig, wer ist schon vertrauenswürdig? Also ich glaube, niemand ist vertrauenswürdig, wenn es um das eigene Leben geht. Also wir sind alle, glaube ich, sehr gut darin, uns selber Umwege zu gehen, uns zu verirren in uns selbst. Und insofern glaube ich, dass er nicht vertrauenswürdig ist. Aber ich glaube, dass er in dem Moment, in dem er das, was er ausspricht, glaube ich, das ist die Wahrheit. Also ich glaube, er schafft sich eine Wahrhaftigkeit und eine Wahrheit im Aussprechen.
Seine Geschichte, die er da erzählt, die beginnt mit einem Knall. Da springt eine junge Frau ins Meer. Wir erfahren, das war seine Tante. Da sind sie gerade abgelegt von Odessa. Und die Tante verschwindet im Meer. Seine Tante verschwindet, sein Vater ist jemand, der abwesend ist bei ihm. Ist das das Thema des Buches? Ich habe mich die ganze Zeit, es verschwinden immer Dinge, es verschwinden Leute, es verschwinden Erzählungen, es verschwindet auch ein bisschen das Europa, um das es geht.
Ja, ich glaube schon. Also man kann es auf jeden Fall darin lesen. Es geht natürlich auch um ein verschwindendes Europa oder ein sich veränderndes Europa. Und Eli ist, ich würde mal sagen, so Anfang, Mitte 60. Er ist an der Schwelle zum Alter. Seine Frau hat ihn verlassen. Er hat keinen Kontakt mehr zu seiner Tochter. Und er ist an seinem Punkt in seinem Leben, dass sein Blick auf die Welt sich verändert hat. Aber ich glaube, der Blick der Welt auf ihn hat sich auch verändert. Und er ist wie so an so einer Schwelle von, er weiß nicht genau, in einer Umbruchssituation. Und mich interessieren Umbruchssituationen sowieso. Also in meinem letzten Roman Zukunftsmusik gab es auch eine historische Umbruchssituation. Das spielt 1985, kurz bevor Gorbatschow zum Generalsekretär ernannt wird. Also kurz bevor sich eigentlich alles ändert in der Sowjetunion. Und das sind immer so die Momente kurz davor, wenn sich für eine Gesellschaft oder für ein Leben oder für ein einzelnes Leben sich einfach alles verändert. Und er ist, glaube ich, jemand, der das spürt, dass er nicht mehr, also dass er selbst privat nicht mehr so weitermachen kann wie bisher. Aber er spürt auch, dass Europa sich verändert und auch ganz andere Wege gehen wird. Und er weiß nicht so genau, ist er dafür eigentlich bereit? Und ich glaube, das ist für ihn der Moment auch zur Reflexion und auch zu einer Innenschau.
Ich habe mich auch gefragt, was das für das über das Verhältnis des Westens zum Osten erzählt. Also wie er das erzählt von der Hütte, in der sein Vater mit seinem Großvater schlafen musste, es ist sozusagen alles ganz viel Armut und ganz viel Dramatik. Und er nutzt das natürlich irgendwie auch. Also ich finde das eigentlich recht typisch für so ein westliches die Geschichte erzählen des Ostens. Es ist sozusagen, da ist es ganz dramatisch und bei uns ist es eben dann im Umkehrschluss natürlich auch nicht so dramatisch. Das hat ja was von einer fast schon, wenn man es überspitzt sagen wollte, einer narrativen Ausbeutung.
Naja, ich weiß nicht. Also also diese Geschichte vom Vater und seinem und dem Sohn, die er erzählt, das ist natürlich ein Märchen. Also das ist ja so eine Robinson Crusoe-Geschichte. Also ich weiß gar nicht. Das hat für mich jetzt, da habe ich gar nicht den Bezug zum Osten hergestellt. Also für mich war der Bezug natürlich zum Osten waren eher die 60er Jahre dann in Bulgarien. Also dieses sozialistische Bulgarien und ich kenne das ganz gut, weil ich da ganz viele Urlaube selber verbracht habe. Und ich habe versucht, schon auch ein bisschen Grandezza in diesem Ort zu bringen. Also jetzt nicht nur die totale, das Elend oder die Armut, sondern diese Geschichte da am Strand ist wirklich für mich abgekoppelt. Das könnte auch irgendwo sein. Also das ist einfach wie so eine Märchengeschichte von, da sucht jemand absolut verzweifelt nach der verschwundenen Tochter und es ist völlig klar, man wird diese Tochter nicht finden, weil sie im Meer irgendwo verschwunden ist. Also das ist eigentlich, wenn man so will, ist das der Beginn einer Utopie, nur im Kleinen. Also das sind wie so, da ist die erste kleine Utopie und dann kommt die zweite und die größte und die nächste. Und alle zerplatzen eigentlich, wie so Seifenblasen, also auch alle Versprechungen. Und an dem Moment ist Eli jetzt da an diesem privilegierten Ort, in dem er lebt, ja, in dieser Villa, die zwar völlig verfallen ist, weil er sich nicht gekümmert hat und auch kein Geld hatte, aber trotzdem leidet er natürlich an seiner Privilegiertheit. Und das ist auch etwas, was seine Tochter ihm vorwirft. Ja, die sagt, du liegst einfach nur da und denkst dir irgendwelche Kunstprojekte aus und ich mache aber hier die konkrete Arbeit oder ich versuche mich wirklich mit Erinnerungskultur auseinanderzusetzen, mit Geschichte. Und das ist für mich auch so ein Generationenproblem, also etwas, was ich hoffentlich wenn ich ihn jetzt heute sprechen würde, auch schon auch eingesehen hat.
Das Schöne an dem Roman ist ja, dass du eine Geschichte erzählst, die sehr viel tiefer hat, die mit Verschwinden zu tun hat, die mit Umbrüchen in Europa zu tun hat. Zumindest kann man das, wie du gesagt hast, ja sehr schön da drin lesen. Gleichzeitig hat es eine totale Leichtigkeit. Es sind auch nur, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber es sind auch nur 160 Seiten, auf denen du das machst, auf denen du uns da durch Europa führst. Ich habe mich gefragt, wie schaffst du das? Schreibst du erstmal ganz, ganz viel und dann kürzt du radikal zusammen, bis du auf diese 160 Seiten bist? Also hattest du eigentlich 500 Seiten da liegen und dann wird weggenommen?
Also die meisten meiner Bücher sind wirklich sehr kurz, das stimmt. Also obwohl ich mir immer wieder bei jedem Buch vornehme, diesmal wird es wirklich ein Schinken, ein ganz, ganz langes Buch. Ich glaube, also manchmal denke ich, dass die Kompliziertheit der Welt kompliziert erzählt werden muss. Und die komplizierte Erzählweise ist für mich auch eine Form von Reduktion. Also die immer wieder währende Frage, was lasse ich eigentlich stehen? Und was entsteht, wenn es nicht da steht? Also was ist eigentlich das Erzählte zwischen den Zeilen? Also bei Ilse Eichinger gibt es ja den schönen Satz, ein Text ist immer das, was er sagt, aber ein Text ist vor allem das, was er nicht sagt. Und das ist etwas, was mich interessiert, weil ich glaube, dass ich zwar eine Essenz oder ein Kondensat dieser Geschichte erzählt habe, aber mir ist es mal wichtig, dass die Leserschaft sich mit dem Text verbindet. Und ich glaube, in dem Moment, in dem ich leerstellen lasse, also etwas, was ich vielleicht weggestrichen habe vorher, das ist für mich eine Art von Leerstelle. Und dadurch klappt hoffentlich ein emanzipiertes Lesen, also ein Lesen, wo jemand sich mit dem Text verbindet und im besten Falle in Dialog tritt mit dem Text. Und ganz rein technisch ist das natürlich schon so, dass ich sehr viel erstmal schreibe und es immer wieder lese und lese. Und es ist eigentlich eine Art von Verdichtung.
Eine Leerstelle, die sich für mich aufgetan hat in deinem Buch, ist Krieg. Weil du beschreibst keinen Krieg, aber er findet wie im Hintergrund statt. Er strukturiert eigentlich Elis Leben. Irgendwann ruft er auch seine Tochter an, weil er geträumt hat, es wäre jetzt Krieg. Und dann sagt sie ihm, nee, Papa, das ist nicht so. Aber man hat ein bisschen das Gefühl, eigentlich sagt sie, es ist noch nicht so. Es ist ein bisschen wie eine Erwartung auf etwas, was passieren könnte. Ist das etwas, was du weggestrichen hast?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, du hast recht. Also ich glaube, soweit ich mich erinnere, war das wirklich eine längere Szene und sie war auch expliziter, konkreter auf jeden Fall auch, was ein Kriegsgeschehen anging. Aber mir gefällt, dass Vera sagt, ich glaube, der wie heißt das im Moment? Er sagt, überall ist Krieg. Und er hat Angst, er hat eine Panikattacke in der Nacht. Er hat geträumt, dass die Hubschrauber kreisen um das Haus. Alle sind evakuiert, man hat nur ihn verlassen. Also wirklich eine große Panik hat ihn befallen. Und er ruft seine Tochter an und sie sagt eigentlich nur ganz trocken, nein, nicht überall. Also das darin ist natürlich auch, steckt natürlich auch, ja, es gibt Krieg auf der Welt, aber du da in deinem Rom, in deiner Villa, dir geht's eigentlich gut. Also du kannst dich beruhigen. Also es ist natürlich auch immer wieder eine Reflexion der eigenen Position. Also die Angst vor dem Krieg kann man haben, aber man muss, glaube ich, immer in die Relation treten, dass man eigentlich sehr privilegiert ist, weil man lebt nicht im Krieg. Also wir jetzt hier und vor allem mein Protagonist Eli in Rom. Aber natürlich ist das etwas, was dreut und was natürlich historisch, wir kommen 1922 nach der russischen Revolution, beginnt der Roman in Odessa. Es gibt den Zweiten Weltkrieg. Vera arbeitet im Konzentrationslager in Sachsenhausen. Also da ist natürlich der Zweite Weltkrieg und der Holocaust. Also das ist, ich glaube, man kann nicht ein 20. Jahrhundert erzählen, ohne dass man den Krieg miterzählt.
Man könnte jetzt ja meinen, dein Buch ist so von Dramatik durchzogen. Gleichzeitig liest es sich sehr leicht. Es macht Spaß zu lesen. Es geht um den Goldstrand in Bulgarien. Es geht um Rom. Und es hat auch fast was von einer Urlaubserzählung, von einer Bohème-Erzählung, die einen so ganz leicht dahin trägt. Das ist eigentlich ein guter Sommerroman, ist sicherlich auch ein guter Winterroman. Wie schaffst du diese Verbindung von beiden, von dieser Schwere, von dem abwesenden Krieg, von dem Verschwinden der Person, die Psychoanalyse und gleichzeitig macht's total Spaß?
Ich glaube, das ist eine persönliche Vorliebe. Ich glaube, also für mich muss Kunst, also ja, nein, das klingt jetzt so kategorisch, muss Kunst Spaß machen, aber ich mag es natürlich, wenn ich mich auf dünnem Eis bewege. Also wenn Situationen kippen, also etwas, was vielleicht gerade mit sehr viel Humor und Leichtigkeit daherkommt, aber darunter ist vielleicht ein großes menschliches Drama. Und dieses menschliche Drama, man muss nicht immer den Scheinwerfer darauf setzen, weil das menschliche Drama denke ich immer mit. Und ich glaube, dadurch, in dem Moment, in dem etwas auch eine große Leichtigkeit hat, ist etwas besser auszuhalten. Und ich glaube, man muss nicht große, schwere Themen auch schwer erzählen. Also zumindest ich mache das nicht. Und zum Beispiel, wenn wir einen Fellini-Film uns anschauen, es hat auch eine ganz große Leichtigkeit, aber es handelt immer von großen existenziellen menschlichen Dramen und Verwerfungen und Sehnsüchten und Leidenschaften und alles Mögliche.
Und dein Buch liest sich auch ein bisschen wie ein Film, hat so szenische Elemente. Ist das eine Art und Weise, wie du grundsätzlich schreibst oder wie du grundsätzlich denkst in Szenen?
Nein, grundsätzlich würde ich nicht sagen. Also der letzte Roman ist ganz anders geschrieben. Aber es ist jetzt natürlich so, dass ich versucht habe, nah an meinem Protagonisten zu bleiben. Und da er filmisch denkt, also zumindest ein Teil von ihm filmisch denkt, fand ich das interessant, diesen Roman auch ein bisschen wie mit einem Kamerablick zu schreiben. Und das, ich glaube, ich habe sehr seine Perspektive angenommen und seinen Wunsch, eventuell irgendwann mal aus dem, was er erzählt hat, vielleicht einen neuen Film zu machen.
Liebe Katharina, vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
Ja, ich danke dir.
Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.